Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Heute laden wir Sie ein zu einer Weiberrunde. Starke Frauen hier am Tisch, gleich drei davon. Die Evelyn Kühne, die Frau Andrea und Frauen, die gesagt haben in der Mitte ihres Lebens, nö, so mache ich nicht mehr weiter, ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Und die Evelyn, die hat gesagt, ich schreibe jetzt mal Bücher und das macht sie ganz erfolgreich. Wir haben hier einige dabei, Krimis und auch Liebesromane und zwar richtig erfolgreich. Innerhalb von 2 Jahren 55.000 Bücher verkauft, das muss erstmal einer schaffen. Und Frau Andrea hat auch vor ein paar Jahren gesagt, so, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht, ich werde Comedy-Star. Und und ich werde die Dortmunder Westfalenhalle rocken und sie ist auf dem allerbesten Weg dazu, denn der Terminkalender ist schon jetzt voll. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ihr seid auch noch befreundet miteinander. Wie lange eigentlich schon?
So drei Jahre.
Drei Jahre in etwa, ja.
Das heißt, ihr kennt euch ja besser als ich euch und die Zuschauer. Vielleicht stellt ihr euch mal gegenseitig vor. Also so ein bisschen Stärken und Schwächen zum Beispiel.
Das hat die uns vorher nie gesagt.
Andrea, du Hi, darfst gerne nein. Evelyn vorstellen.
Ich präsentiere Ihnen heute Evelyn Kühne. Evi ist mir eine sehr enge Freundin geworden, weil es viele Dinge gibt, die uns verbinden. Zum einen sind wir über die Krankheit auf unseren neuen Weg gekommen, jeder in seiner. Und es sind viele Dinge, die uns total verbinden, weil wir zur selben Zeit ganz oft dasselbe denken. Wie soll ich dich sonst beschreiben? Lebensfroh, optimistisch, hilfsbereit und absolut liebenswert.
Das waren jetzt die positiven Sachen. Welche Macken hat sie denn?
Welche Macken hat sie? Die ist fürchterlich diszipliniert und schreibt wirklich jeden Tag ganz fokussiert an ihren Büchern. Mhm. Was ich jetzt nicht als Schwäche, sondern doch auch eher als Stärke sehe. Ja, sie kann sehr direkt sein. Und das ist nicht immer angenehm. Also sie findet genau die Worte, die
treffen
und die mir dann so ein bisschen so nicht so schmecken.
Aha.
Genau.
Ja, Evelyn, du darfst dich jetzt gerne revanchieren.
Ja, also... Ja, Andrea, das ist für mich so eine Seelenschwester. Also ein Menschen, den man irgendwie kennenlernt und wo man das Gefühl hat, man kennt sich irgendwie schon ewig. Ist eine sehr lustige, eine sehr mutige. Ich wünsche mir an manchen Stellen in meinem Leben oft, dass ich ein kleines Stückchen von ihrem Mut abhaben könnte. Also sie tut sich ganz leicht, damit so auf Menschen zuzugehen. Sehr offen, auch irgendwo, ja, wenn sie so ein Ziel hat, das verfolgt sie schon. Neigt manchmal dazu, so ein bisschen sich so, naja, ich will jetzt nicht sagen, direkt faul zu sein.
Was?
Aber bei bestimmten Dingen braucht sie manchmal so einen kleinen Anschubs, wo man dann eben auch so sagt, also wo man dann mal so sagen muss, Mensch, Andrea, und das macht sie dann auch. Und das finde ich klasse. Also das ist vielleicht so eine ihrer größten Schwächen, sag ich jetzt mal. Was aber auch irgendwo... nicht schlimm ist.
Das haben ja ganz viele Menschen, die vielleicht irgendwie einen Anstoß brauchen und einen Schubser, der sie in die richtige Richtung lenkt. Ja. Man hört es bei uns dreien, wir kommen aus Sachsen oder zumindest lebt ihr jetzt hier. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wo ihr aufgewachsen seid, Kindheit verbracht habt, Andrea?
Ich bin geboren in Oschersleben bei Magdeburg. Mhm. Also habe auch das Sachsen in meiner Geburt, kommt nur noch das Anhalt hinten dran. Und wir haben dann viele Jahre im Brandenburgischen gewohnt, dort, wo es jetzt die Wölfe gibt. Mhm. Und sind vor 6 Jahren nach Dresden bzw. in den Speckgürtel von Dresden gezogen und fühlen uns da jetzt sauwohl. Und da haben wir uns ja dann Gott sei Dank auch kennengelernt.
Mhm. Mhm. Ja, aber du bist von Kindheit an hier zu Hause.
Sachse durch und durch, in Radebeul geboren, dann nach Dresden gezogen, dann eine Zeit in der Nähe von Heidenau gewohnt und jetzt in Nünschritz, das ist zwischen Meißen und Riesa direkt an der Elbe, bin ich jetzt zu Hause. Also Sachsen immer treu geblieben.
Ja, also ihr...
Ja.
ich habe jetzt gerade überlegt, Nünschritz war ich da schon mal, aber ja, bestimmt in der Ecke.
Bestimmt da, wo Wacker ist, also der große Werbeblock Ende. so ein großer Chemiefabrik und den Namen wollen wir jetzt nicht sagen.
Nee, Chemiefabrik, den übersehe ich.
Nee, den übersiehst du nicht.
Aber bestimmt schon mal durchgefahren. Also das sagen unheimlich viele. Ach ja, doch. Oh ja, ja, da sind wir nicht mal angekommen.
Okay, also aufgewachsen auch in Sachsen. Wie war denn eure Kindheit in der DDR? Wir sind ja ungefähr gleich alt. Also ihr geht so, auch so straff auf die 5.0. Ja, böses Thema zu.
Ich bin knackige 45. Okay. Meine Kindheit habe ich als sehr angenehm empfunden. Also wenn du Dinge nicht kennst, kannst du die auch nicht vermissen. Ne? Und wir hatten immer schon Westverwandte, also wir waren schon immer die, ja, die anderen. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe viel Musik gemacht. Also früher habe ich Sport gemacht. Und fand das als cool, so durch die Straßen zu rennen. Wir konnten damals noch Federball spielen auf den Straßen und waren eine Clique. Wir hatten viele Kinder bei uns in der Straße. Das war cool.
Also wir waren noch draußen, ne?
Genau. Wie sage ich in meinem Programm auch immer, wir spielten und tobten früher draußen. Ja, wogegen die Kinder heute alle nur drin sitzen. Und ja, das war cool. Also ich war viel draußen, viel unternommen. Es gab ja auch ganz viel. Es gab diese AGs, es gab die Sportvereine. Ja. Mhm. Das war alles
die
da.
Pioniernachmittage.
Ja, wir haben auch, was habe ich an Altstoffen gesammelt.
Und Timo und sein Trupp, oder?
Genau, was haben wir gespielt? Na gut, Timo habe ich jetzt nicht so mitgemacht. Das fand ich
doof. Ich war Timo-Helfer als Kind, ja. Ich habe die Omas über die Straße gebracht und für die Einkäufe erledigt.
Na, mit der über die Straße war jetzt nicht so befahren, die Straßen bei uns. Da konnten die noch beruhigt drüber laufen. Aber so Altstoffe sammeln, das fand ich total cool. Hier diese Fackelumzüge, was immer vom 1. Mai war, es war mega geil.
Ja, wie war es bei dir?
Eigentlich ähnlich. Mhm. Auch sehr behütet, Radebeul. So heute, glaube ich, die Stadt.
Ach, mit dem Indianermuseum, ne? Gab es das damals schon?
Ja, gab es damals schon, genau. Ist so ein bisschen in einem anderen Stadtteil von Radebeul. Ja, ich war zwar auch so ein stolzer Jungpionier, aber ich bin immer schon in die Christenlehre gegangen. Mhm. Und da kam es schon von der 1. Klasse an immer so gewisse... Naja, Karambolagen im Terminplan, weil immer dann, wenn Pioniernachmittag war, da war auch Christenlehre.
Ach so.
Und da hatte ich von Anfang an so einen gewissen Stempel. Warum ist die nicht da? Hm. Die ist bei der Christenlehre. Und dadurch gab es so gewisse Sachen, wo ich es nicht ganz so leicht gehabt habe, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber trotzdem eine wunderschöne Kindheit. Hm. Jetzt gerade sind wir mit den Eltern in Holzau gewesen, weil meine Eltern gerade 80 geworden sind beide und sind da lang gelaufen und haben festgestellt, dass wir dort, glaube ich, 15 Mal in einem Bungalow im Urlaub waren. Mhm. Und es waren herrliche Urlaube und wie Andrea schon sagte, wir haben das nie vermisst, irgendwie Italien, das war so weit weg, so unerreichbar. Also eine sehr, sehr gute Kindheit.
Aber dafür waren wir am Balaton.
Nee.
Doch.
Ich nicht. Ostsee. Weiter als bis zur Ostsee.
Bratislava.
Ja, nee, aber wir waren viel in Ungarn oder bei den Tschechen und so. Mhm. Das war cool. Ich bin mit der, erinnere ich mich noch, fand ich es total cool. Ich würde das meinen Kindern mit 7 Jahren heute nie mehr erlauben, alleine mit der U-Bahn in Prag durch die Gegend zu fahren, weil ich das so cool fand. Und dann diese Ansagen, Akonchite visto banastop und dieses Ganze, ich fand das so geil. Und das restliche Taschengeld, was ich habe, habe ich in diese Zuckerstangen investiert, die man so schön rundlutschen konnte und dann der blöden Schwester so einen Piekser geben konnte. Das war cool, ne?
Da also Geschwister habt ihr auch, also seid aus großen Familien, oder?
Nee. Ich habe eine Schwester.
Ja, nee.
Eine Schwester.
Ich auch.
Ich nicht. 9 Jahre älter wie ich. Also, naja, ich war so ein bisschen der Nachzügler, wie man früher immer gesagt hat. Lebt oben an der Ostsee schon seit vielen, vielen Jahren und... ja, aber ansonsten eine recht überschaubare Familie, würde ich mal sagen. Also.
Wir auch.
Also eher so gut behütet aufgewachsen, alles eher so normal.
Ja. Und, ja. Also irgendwie vollkommen unspektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ich aber zurückschaue, eine sehr, sehr schöne Kindheit, eine glückliche Kindheit, eine behütete Kindheit irgendwo. Und ja, viel draußen gespielt, was ihr alles schon gesagt habt. Also ganz anders als heute.
Ob das bei mir so unspektakulär war, weiß ich nicht. Meine Eltern waren Lehrer.
Mein Vater ist auch Lehrer gewesen.
Das war aber stellenweise auch nicht schön.
Ich konnte ja sehr streng erzogen, oder?
Ob es jetzt streng war, weiß ich nicht. Aber ich durfte nie irgendwelchen Mist machen in der Schule. Ne? Ich meine, ich war jetzt auch immer Gruppenratsvorsitzende. Ne? Also, ja. Und wenn ich denn doch mal die Kinder eingestiftet habe, irgendwelchen Mist zu machen, war ich auch nicht zu Hause. Dann wussten wir das schon. Also ich hatte das Glück, nie von ihnen unterrichtet werden zu dürfen, müssen, sollen. Aber die wussten das immer, bevor ich nach Hause kam. Und ich, ja, wie geht denn das? Naja, Telefon. Ne? Das fand ich nicht schön.
Ja, den Status habe ich nie erreicht. So Gruppenratsvorsitzende, das war schon aufgrund der kirchlichen Geschichte. Ich durfte dafür immer bei der Christenlehre die Glocke läuten, die die ganze Sache beginnen ließ und dann am Ende wurde wieder geläutet. Und das war dann meistens mein Part.
Niedlich.
Und was wolltet ihr als Kinder werden? Was hattet ihr so für Träume beruflich?
Ich wollte immer Blumenbinderin werden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Floristin wahrscheinlich heute. Mhm. Und habe in meiner Kindheit an Bronchitis und Asthma gelitten und war deswegen auch, man nannte das eine vorzeitige Bewerbung. Ich durfte mich ein paar Monate vor den anderen bewerben. Mhm. Und da gab es so ein Berufsberatungszentrum, da bin ich hin und dann sagt die zu mir, was ich werden will. Und da sage ich, Blumenbinderin. Mhm. Und da weiß ich noch wie heute, dass die hinter ihrem Schreibtisch in sich zusammensackte und mir verkündete, dass es da nur 4 Lehrstellen gibt in der gesamten DDR. Und um eine zu bekommen, hätte mein Vater den falschen Beruf. Mhm.
Was war der?
Der war schlicht und einfach Versandarbeiter. In einer Fabrik hat er im Versand gearbeitet. Mhm. Und da stellte man mir dann zur Auswahl Bahn oder Post. Und da habe ich mich für die Post entschieden. Also ich habe bei der Deutschen Post gelernt.
Das heißt aber auch früh um 3 aufstehen und Briefe sortieren und so.
Kommt drauf an, ich habe alles durchlaufen. Also ich bin die klassische Christel von der Post gewesen und habe Briefe in die Kästen gesteckt. Aber eigentlich war meine Zielrichtung dann am Schalter zu arbeiten, was ich dann auch gemacht habe. Mhm. Hatte dann aber mit meinem Traum Blumenbinderin nichts mehr zu tun. Mhm.
Was wolltest du werden als Lehrerkind?
Ich wollte Schauspielerin werden.
Ach nein.
Ja. Und ich durfte, ich fand das immer so toll. Und ich hatte ein Bild von Schauspielern, die sind alle so mit weißem Schal rumgelaufen. Und es war so cool. Und die konnten ganz tolle...
Gregory Peck oder so, die
Filme aus den 60ern. Ja, und die konnten ganz tolle Männer küssen, die Frauen. Und da dachte ich mir so, boah, das muss ja der Job sein. Nein, das war natürlich nicht primär mein Ziel. Aber ich wollte wirklich Schauspielerin werden. Mhm. Und als gut erzogenes Ostkind sagten meine Eltern, nee, Schauspielerei. Und das ist was, oh...
Lernen was Vernünftiges, ne?
Lernen was Vernünftiges. Schauspielerei ist brotlose Kunst. Und jetzt muss ich echt fragen, finde ich jetzt nicht. Und dann war ich wirklich das liebeartige Kind und wollte so kurz vor der Wende Unterstufenlehrer werden. Damals hieß das noch Unterstufenlehrer. Und dann habe ich das auch angefangen. Allerdings gab es dann, kam die Wende, dann wurde das nicht mehr ausgebildet. Es gab so ein Hin und Her. Und dann habe ich ganz klassisch Abitur gemacht und bin meinen Eltern folgend in eine Beamtenlaufbahn eingestiegen.
Mhm. Und das habt ihr beide, also eure Berufe, ungefähr so über den Daumen 20 Jahre gemacht, brav, oder?
Nee. Nee.
Doch.
Ich. Ja. Ja. Haben wir nicht vorhin von irgendwelchen Gemeinsamkeiten?
Dann wir das hier raus.
Können wir das bitte schneiden? Nee. Also, ja, ich schon.
Ich nicht.
Ich nicht. Also, du hast bei der Post angefangen?
Ich habe bei der Post gelernt. Mhm. Hab, ja, dann kam die Wende, habe also ganz kurz noch da gearbeitet am Schalter und dann wurde abgebaut, Stellen und eine neue Betriebskrankenkasse aus dem Boden gestampft. Und da habe ich dann ganz klassisch im Büro gearbeitet bis zur Geburt meiner Tochter. Mhm. Und danach war dann kein Platz mehr für mich, musste ich mir eine neue Arbeit suchen, habe ich im Buchhandel gearbeitet als Verkäuferin. Und habe das eine ganze Zeit gemacht, bis es dann gewisse Probleme mit den Arbeitszeiten gab, mit den Schichten. Kleines Kind war ein bisschen schwierig. Und da habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Hatte einige Jahre ein Geschäft für erzgebirgische Volkskunst, also so Räuchermännchen, Pyramiden, Schwibbögen.
Engelchen.
Und ja, bis man dann an den Punkt kam, wo man gemerkt hat, es geht finanziell, wirtschaftlich nicht mehr. Ich hatte eine Baustelle vorm Haus. Niemand kam und dann habe ich das schweren Herzens aufgegeben und dann als Sachbearbeiterin und Mädchen für alles in einer Bestattung gearbeitet. Mhm. Eine meiner allerschönsten Aufgaben. Es war ein ganz, ganz toller Job, wo man auch sehr, sehr viel Dankbarkeit zurückbekommen hat, wo man auch ganz, ganz viel gelacht hat. Alle gucken einen dann immer so ganz betroffen.
Ja, man denkt immer, dass man kriegt das ganze Leid der Menschen mit.
Ja, nee, es war unheimlich lustig auch teilweise. Auch so jetzt, also ne, so Geschichten, die einem dann Leute erzählt haben in diesem ganzen Zusammenhang dann der Organisation. Ja, und während ich halt in dieser Bestattung gearbeitet habe, da habe ich dann halt die Krebsdiagnose bekommen.
Da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Erstmal deine Geschichte. Also du hast 20 Jahre lang Hamsterrad.
Am Hamsterrad sieht ja von innen auch aus wie eine Karriereleiter. Ne? Ja, bis dann 2011 bei mir der Burnout kam. Ich in die Verbrennung geschubst wurde, wie auch immer. Und dann gemerkt habe, das kann auch nicht mein Leben gewesen sein. Also es war wirklich, mir ging es ziemlich schlecht. Und Schuhe zu binden war für mich eine Herausforderung. Und wenn ich nicht geschlafen habe, dann habe ich geheult. Also das war eine ganz beschissene Zeit für alle. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Und dann haben wir uns entschieden, dort wegzuziehen, wo wir viele Jahre gelebt haben. Und nochmal neu anzufangen. Und das war dann im Bereich Dresden. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
also doch diesen Schritt tun, komplett radikale Veränderung, ne? Weil viele wollen ja nicht weg. Die können sich nicht vorstellen, das Leben, was sie gerade irgendwie haben, was sie zwar eigentlich auch fesselt oder unglücklich macht, zu verlassen. Das ist, glaube ich, so
ein Punkt. Das ist ja auch schwer. Wir hatten ein Haus. Und wenn du ein Haus im Brandenburgischen hast, ne, dann weißt du,
gebaut noch und so.
Ja, dann weißt du, dass du das nicht verkauft kriegst. Ne? So, wenn ich das Haus 100 Kilometer weiter Richtung Dresden hätte, dann hätte ich mich kaputt gelacht. Aber das war einfach nicht so. Und, wenig besiedelt, wenig Arbeitsplätze dort. Mein Mann kriegte dann einen anderen Job in der Nähe von Dresden und pendelte jeden Tag 120 Kilometer eine Strecke. Dann haben wir für uns überlegt, soll es das jetzt sein? Und ich stand so ganz böse gesagt vor der Entscheidung, entweder ich fange jetzt auch an, die Kittelschürze anzuziehen oder starte nochmal neu. Und dann haben wir kurz überlegt und gesagt, okay, wir versuchen es, wir starten neu, wir versuchen das Haus zu verkaufen, was dann nach anderthalb Jahren auch Gott sei Dank klappte. Und wir sind aber vorher schon nach Radebeul gezogen, weil wir gesagt haben, es ist jetzt egal, wir können uns nicht von dem Haus abhängig machen, es ist nur ein Haus. Also es ist jetzt klar, es war viele Jahre unsere Heimat, unser Zuhause, aber wir müssen jetzt anfangen, ansonsten kriege ich die Kurve nicht. Und das war eine Entscheidung, die wir bis heute nicht bereut haben.
Wie alt warst du denn zu der Zeit?
Vor sechs Jahren. Ja, kurz vor 40.
Okay, und drei Kinder, drei Jungs.
Drei Jungs. Und den Mann, also vier.
Vier Kinder.
Der Kleinste ist 12, dann haben wir unser Mittelkind, der ist 19 und der Große wird 24.
Okay, dann betraf es ja nur ein Kind mit Schule.
Der Große war schon, der war schon in der Ausbildung. Also der war aber auch sofort dabei, wegzuziehen. Und das Mittelkind kam in die 7. Klasse. Und da war in Brandenburg der Schulwechsel oder wäre der Schulwechsel gewesen. Und von daher hat es zeitlich auch genau gepasst. Und der Zwerg ist in die Schule gekommen. Es war also der perfekte Zeitpunkt.
Aber woher hast denn du die Kraft genommen? Ich meine, wer in einen Burnout kommt, das ist ja auch ein Prozess, ein langer und auch ein langer Prozess, da wieder rauszukommen. Das muss man erst mal überwinden.
Zum einen war es ein Zeitpunkt, wo ich selber noch nicht erkannt hatte, dass ganz viel in mir selber ist. Ne? In dem Moment war der Mann schuld. Ne? Der war zu viel arbeiten und wenn er gearbeitet hat, überhaupt hat er zu wenig Geld nach Hause gebracht und dieser ganze Kreislauf. Und irgendwo haben wir aber, das war so eine Stimme von innen. Wir müssen jetzt irgendwas ändern. Entweder ich bleibe hier, da wo wir waren, hatte ich keine Chance, irgendwas anderes zu machen. An Comedy war da noch in keinster Weise zu denken, ja, noch nicht ansatzweise. Aber wir hatten so beide das Gefühl, wir müssen jetzt was verändern. Und entweder wir machen das gemeinsam oder es trennen sich die Wege.
Ja. Okay.
Und da haben wir dann gesagt, okay, wir haben eine gewisse Verantwortung, wir sind schon ewig zusammen, dann lass es uns probieren. Wir starten einfach neu, wir haben nichts zu verlieren. Das Einzige, was wir zu verlieren haben, war dieses Haus. Und da haben wir so eine Grundeinstellung, hänge dein Herz nicht an Dinge, die du auch durch irgendwas anderes ganz schnell verlieren kannst.
Und kannst du eh nicht mitnehmen.
Nee,
zum Schluss.
Eben, letztlich nicht. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Aber das war schon eine schwere Entscheidung. Und der Kleine ist eingeschult worden und wir haben die Party noch in dem alten Haus gemacht. Wir sind dann nochmal hin und her gefahren, weil wir es noch nicht verkauft hatten. Also wir sind dann eine Zeit lang wirklich immer gependelt, und um das Haus noch zu versorgen und so. Und da haben wir für den Moment auf der Bettkante gesessen und haben gesagt, okay, machen wir das? Jetzt kam nochmal so eine Angst, so eine, logischerweise, ne? So ein paar Zweifel, die sagten, machen wir das jetzt oder nicht? Dann haben wir uns beide angeguckt, haben angefangen zu heulen und haben gesagt, ja, wir machen es. Und da gab es nie wieder eine Sekunde, dass wir gehen zurück oder wir brechen das ab. Gar nicht.
Und wie hat der Freundeskreis reagiert? Vielleicht auch die Familie, die Eltern?
Meine Mutter die ist uns nachgezogen. Wir kommen ja aus, wie ich sagte, Sachsen-Anhalt. Die hatte dort auch ein Haus. Die hat es auch verkauft und ist uns nachgezogen. Ne? Meine Schwiegereltern wohnen immer noch in der Nähe von Magdeburg. Denen war das eigentlich jetzt egal, ob sie nach Doberlo-Kirchheim kommen oder nach Dresden fahren. Das war letztlich egal. Und die engen Freunde, die wirklich mit uns verbunden sind, kamen nicht aus dem direkten Umfeld.
Okay.
Und denen war es dann letztlich auch egal. Denen war es wichtig, dass es uns gut geht.
Schöne, positive Geschichte. Ja. Wie es dann weitergeht, werden wir auch noch besprechen. Bei dir kam irgendwann die Diagnose Brustkrebs. In welcher Verfassung warst du zu dem Zeitpunkt? Also wie hast du das überhaupt feststellen lassen?
Also das war im Jahr 2011. Und ich sage immer, 2011 war so eines der glücklichsten und eines der schlimmsten Jahre. Also ich habe mich dort nach einer langen Beziehung von meinem ersten Mann getrennt. Habe eine neue Liebe gefunden und wir kannten uns knapp 3 Monate und da kam diese Diagnose. Und ich habe also beim Duschen was festgestellt in meiner Brust. Das hatte ich aber 2 Jahre vorher schon festgestellt. Hatte mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen. Und sie hat mich da also beruhigt, weil ich hatte mit 18 schon mal eine Brustoperation, wo ein gutartiger Tumor entfernt worden ist. Und darauf hat sie das alles geschoben. Und ich fand das auch irgendwo entspannt erstmal. Also sie beruhigte mich so und sagte, alles ist in Ordnung, machen Sie sich keine Gedanken. Mhm. Ja, neue Liebe, umgezogen, ja, ganz in neue Gegend gezogen, neue Ärztin. Erste Untersuchung dort und die neue Ärztin sah das komplett anders und sagte zu mir, Mammographie. Mhm. Ja, und ich ging dann zu dieser Mammographie und stieg diese, ich sehe das noch vor mir, diese Treppe runter. Die Radiologie war im Keller unten. Und wie ich die Treppe runter stieg, habe ich genau gewusst, du hast Krebs. Da war irgendwo so eine Gewissheit. Und weiß noch, die Schwester, die Untersuchung gemacht hat dort, wo ich reinkomme, die lachte, weil ich kurz vorher ihre Oma beerdigt hatte. Und da haben wir noch gelacht und gescherzt. Und sie kommt dann mit dieser Mappe, mit den Befunden, den Gang lang, guckte runter und konnte mich nicht mehr anschauen. Und das war für mich die Bestätigung. Und dann hat der Arzt mich halt reingeholt und hat gesagt, Brustkrebs, mehr habe ich eigentlich gar nicht so mitgekriegt dann. Hab dann abgeschaltet und nächsten Tag dann zum Arzt gehen, hat er zu mir gesagt. Und ich musste dann nach Hause fahren. Fast 1,5 Stunden, es war ein ziemlich weiter Weg. Und ich weiß noch, ich fuhr über die Autobahn und habe die ganze Zeit geschrien und geheult und habe auch so Gedanken gehabt, wenn du jetzt so ein kleines bisschen nach rechts lenkst, war's das. Hm. Ja, ich sitze hier, also ich habe es nicht getan.
Gott sei Dank.
Und ich habe halt die ganze Zeit mich gefragt, warum ich und warum jetzt, das weiß ich noch. Habe ich die ganze Zeit, warum ich, warum jetzt. Und dann schon am nächsten Tag habe ich gedacht, was für dämliche Fragen. Hm. Warum ich? Also hätte ich jemand anderes benennen müssen, der es an meiner Stelle hätte kriegen sollen. Also so sehr kann man jemanden gar nicht hassen. Und warum jetzt, ist genauso eine unglückliche Frage, weil wann würde mir es denn in den Kram passen? Wann ist es denn angenehm? Na, und da fiel für mich dort, auch im Zusammenhang mit meinem neuen Partner, also wir haben uns dann abends hingesetzt und haben die Entscheidung getroffen, Tod spielt überhaupt keine Rolle, haben wir gar nicht auf der Agenda. Hm. Ich wäre wieder gesund. Ich mache alles, was die Ärzte sagen und ziehe das durch. Und genauso mit ganz viel positiver Energie bin ich in diese Krebsbehandlung gegangen.
Und dann hat bestimmt auch der Partner einen Anteil dazu beigetragen. Ne? Wenn man frisch verliebt ist, ja. Steht man sowas vielleicht absolut. Noch mehr durch, als wenn man jetzt komplett nach der Trennung vielleicht noch ganz alleine oder so.
Ja, ja. Also er war total an meiner Seite, war auch am Anfang sehr, sehr betroffen, was er sich aber nie hat so anmerken lassen, weil er irgendwo immer für mich stark sein wollte. Und ich weiß aber noch so eine Szene, wir sind dann beim Arzt gewesen zu diesem allerersten Aufklärungsgespräch, wo dann halt alles vorgestellt wurde, was geplant ist, Chemobestrahlung, die ganzen Operationen. Und dann sagte er hinterher zu dem Arzt, Sie haben das jetzt erzählt, wir erledigen unseren Part, Sie erledigen Ihren Part und Sie müssen alles machen, um diese Frau wieder gesund zu machen, weil das ist die Liebe meines Lebens. Und das werde ich nie vergessen, wie er das dort gesagt hat. Und genauso sind wir dann wirklich die Sache angegangen. Also der hat mir sehr, sehr geholfen, definitiv.
Wie lange war der Prozess der Heilung? Also wenn man das so nennen kann.
Also ungefähr so die gesamte Behandlung, wenn man so will. Also ich hatte erst eine Chemotherapie, dann wie gesagt diverse Operationen, dann wurde der Tumor entfernt. Der Tumor war sehr groß. Und da stand am Anfang halt die Gefahr im Raum, dass die Brust abgenommen werden muss. Und deswegen hat man die Chemo vorgezogen, um den zu verkleinern. Dann waren die Operationen, dann kamen noch Strahlenbehandlungen. Also alles in allem so ein Dreivierteljahr in etwa. Und dann zum Schluss noch die Kur. Ja, und dann sagt man, Sie sind wieder gesund.
Ja, und dann nutzt man vielleicht so eine Zeit auch, um mal drüber nachzudenken, was ist denn bisher im Leben nicht so rund gelaufen. Und ihr wart ja auch zu dem Zeitpunkt mitten im Leben, wo man sagt, fange ich jetzt noch mal neu an. Du hast es gerade gesagt, ich ziehe weg, ich starte neu in einem anderen Ort, nehme meine ganze Familie mit. Wie hast du das Schreiben für dich zum Beispiel entdeckt?
Ich hatte ja vorher schon diesen Neuanfang, weil ich zu meinem 40. Geburtstag für mich erkannt habe, so wie ich lebe, in dieser Beziehung, so kann es irgendwo nicht weitergehen. Mhm. Ja, wir sind ganz friedlich auseinandergegangen, mein Mann und ich. Wir verstehen uns heute noch sehr gut. Aber wir haben für uns eigentlich dann eben irgendwann erkannt, wir haben uns irgendwo auf der Strecke verloren. Hm. Er ist irgendwann mal links abgebogen und ich rechts und da haben wir einen Schlussstrich gezogen. Das war für mich schon so der Neuanfang. Ja. Und ja, dann kam nach der ganzen Behandlung für mich halt dieser Spruch, Sie sind wieder gesund. Und ich war voller Freude und habe gesagt, ja, ich will wieder in meinen Alltag so schnell wie möglich Arbeit suchen. Sehr schwierig, niemand wollte eine Krebskranke einstellen. Mhm. Ja, alle haben geguckt und haben gesagt, oh, Sie haben Krebs? Oh, nee, Krebskranke stellen wir gar nicht ein. Hat natürlich mit diesem Status zu tun, Schwerbehinderung, Kündbarkeit und so weiter. Wie belastbar ist die Frau? Wenn die jetzt nicht zu uns passt, kriegt man die überhaupt nicht wieder los und so weiter und so fort. Und dann hat sich doch jemand gefunden, der mir eine Chance gegeben hat. Und ich habe als Verkäuferin gearbeitet. Mhm. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber so nach einem halben Jahr gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Es war vielleicht schon eher. Am Anfang war ich einfach so euphorisch, dass ich gedacht habe, ich will einfach wieder leben. Mein altes Leben, alles soll so sein, wie es vorher war. Mhm. Und ich war erschöpft. Und wurde immer erschöpfter, konnte mich ganz schlecht konzentrieren. Bis dann zu einem Zeitpunkt, wir haben dann geheiratet und sind an die Ostsee gefahren, auf Hochzeitsreise, in ein ganz kleines Hotel auf dem Dors im Januar. Und sind am Strand lang gelaufen, nach Wustrow. Und auf einmal wollte mein Körper nicht mehr weiter. Es ging nicht, keinen einzigen Schritt mehr. Und ich habe dann auf so einem Stein gesessen, dort am Strand, und habe geheult. Und niemand hat richtig gewusst, was ist los mit mir. Ja, wir sind dann langsam weitergelaufen und wo ich zu Hause war, habe ich mich auf die Suche gemacht, von Arzt zu Arzt gegangen. Es wurde immer schlimmer, ich musste die Arbeit aufgeben. Und ganz am Ende stand dann die Diagnose chronische Fatigue, also eine ganz, ganz schwere Erschöpfung. Mhm. Körperlich, aber auch geistig. Und dann letzten Endes auch mit der Aussage chronisch. Also es wird nie wieder besser. Mhm. Und ich, die halt ja immer so positiv durch alles durchgegangen ist, merkte, wie ich halt anfing, so ein bisschen abzurutschen. Mhm. Also mir viele Gedanken machte und ins Grübeln kam. Und ich hatte mir dann eine Psycho-Onkologin gesucht und die bemerkte das auch, dass so ein bisschen meine positive Lebensenergie wegging. Und sie sagte zu mir, Mensch, Frau Kühne, schreiben Sie doch mal Ihre Geschichte auf. Alles, was Sie schon mitgemacht haben. Und ich fand das erst blöd, weiß ich noch, dass ich so gedacht habe, so eine doofe Idee. Und dann habe ich es trotzdem getan und es ging ganz leicht. Und ich habe vor meinem Laptop gesessen, habe geschrieben und habe geheult und hatte diese Geschichte dann irgendwann fertig. Und habe das aber irgendwo aus, weiß ich eigentlich nicht warum, heraus schon in so einer Buchform geschrieben. Und mein Mann sagte dann zu mir, nun ist es fertig, nun hast du es aufgeschrieben und was
jetzt
nun?
Jetzt kannst du es auch veröffentlichen. Viertelkraft voraus.
Genau.
Heißt das?
Ja, richtig.
Leben mit dem Fatigue-Syndrom. Ne?
Genau.
Und schon das Ostseebild.
Und schon das Ostseebild, genau. Mhm. Ist halt ein, ich sehe es als ein Mutmachbuch für andere Betroffene, also nicht nur für Krebskranke oder für Fatigue-Patienten, weil ich habe ein paar meiner Strategien dann am Ende auch reingeschrieben, wie man sich auch aus so einem tiefen Loch wieder rausholen kann. Ja, es hat ganz, ganz viel zu tun mit den kleinen Dingen um uns herum. Also sich nicht nur zu konzentrieren auf die Sachen, die nicht mehr gehen, weil das ist immer ganz leicht.
Mein Stuhl knarkt, ich kann nichts dafür.
So.
Entschuldigung.
Genau, wir konzentrieren uns auf die Sachen, die noch gehen.
Ja, also, der Tisch zum Beispiel. Entschuldigung.
Nee, alles gut. Also nicht nur auf die Dinge zu konzentrieren, die nicht mehr gehen, sondern auf die Dinge, die noch gehen. Und das war für mich so der Schlüssel. Und das habe ich in dem Buch zum Ausdruck gebracht. Ja, und nun war ich einmal im Schreiben. Und dann habe ich einfach weitergeschrieben.
Und dann kam was ganz Schönes. Und zwar ein Kinderbuch.
Genau.
Die Kühne Marie. Und das verbindet euch wieder beide, dieses Buch.
Ja,
worum geht es in dem Buch? Um Marienkäfer?
Marie? Ja, es geht um kleinen Marienkäfer. Marie. Die in die Schule kommt eines Tages und ihr allerbester Freund, der Hirschkäfer Karl, ist nicht da. Mhm. Und Marie versucht nur herauszufinden, was los ist und belauscht ihre Eltern und hört, dass der Karl im Tierkinderkrankenhaus am anderen Ende des Waldes liegt. Mhm. Und Marie ist der festen Überzeugung, dass nur der Blütennektarsaft ihrer Mama und die Freundschaft helfen kann. Und deswegen macht sie sich auf den Weg durch den tiefen, dunklen Wald, lernt 3 neue Freunde kennen und kommt dann bei Carl an und Carl hat Krebs. Und es ist also ein Buch, was das Thema Krebs und das Thema Sterben kindgerecht behandelt. Es ist ein lustiges Buch, es ist aber auch ein trauriges Buch und es ist vor allen Dingen ein ehrliches Buch, was vor allen Dingen auch so dieses Thema Sterben nicht ausgrenzt. Also ich habe auch mit Kindern gesprochen auf der Kinderkrebsstation und die haben gesagt, eines der Tierkinder muss sterben, weil bei uns auch immer mal wieder ein Kind stirbt. Es werden nicht alle gesund. Und die Kinder fragen dann immer an der Stelle, aber der Karl wird doch wieder gesund. Und dann sage ich, ja, der Karl wird gesund. Es geht noch um viele andere Themen. Es geht um das Thema Freundschaft, es geht um das Thema Ausgrenzung. Und ich habe mit diesem Buch ein Versprechen, was ich mir selbst gegeben habe, eingelöst. Ich habe während meiner Strahlenbehandlung in der Strahlenklinik gesessen. Und dann kam eine Mama mit einem kleinen Mädchen den Gang entlang und der einzig freie Platz war neben mir. Und zwischen uns entspannt sich eine Unterhaltung, indem sie mich dann halt fragte, wie ich heiße und was ich für Krebs habe. Und dann habe ich sie gefragt und sie sagte halt, sie ist die Marie und sie hat einen Gehirntumor, der so groß ist, dass sie Chemo und Bestrahlung zeitgleich bekommt. Und wenn das nicht funktioniert, dann stirbt sie. Und das sagte sie so ganz klar und deutlich. Und ich war so betroffen, weil ich an dem Tag so ein bisschen im Jammermodus war. Mir ging es nicht so, mein Rücken tat weh. Und ich dachte, mein Gott, über was du dir Gedanken machst. Und in dem Moment wurde Marie aufgerufen. Und kurz bevor sie in dieser Kabine verschwindet, drehte sie sich noch mal rum, winkte mir zu und sagte, macht's gut, Evi. Und lachte übers ganze Gesicht. Und da habe ich mir geschworen, eines Tages tue ich was, um krebskranke Kinder zu unterstützen. Hab ja das mal so erzählt. Dass ich das gern mal machen würde. Und da haben meine Freundinnen gesagt, mach's doch, wir sind an deiner Seite.
Und darum bin ich die Patentante.
Du bist die Patentante von dem
genau.
Buch?
Genau. Und wir waren von der Idee bis zur Auslieferung der Bücher, was alles über Evis, durch deine Hände ging, selbstfinanziert. Sie hat eine Ausschreibung gemacht für die Illustrationen und so. Also es ist so schön, als ich das Manuskript lesen durfte. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil das auch mich als erwachsener Mensch total angesprochen hat. Und ich nehme das Buch jedes Mal mit auf die Bühne. Ich habe das fest in meine Show integriert und arbeite das so ein, wenn ich um das Thema Glück rede. Was empfindet ihr als Glück? Und dann stelle ich das Buch halt vor. Und da hörst du immer eine Stecknadel fallen und das finde ich so großartig, diese Chance zu haben, Themen anzusprechen, die mich bewegen auch. Und das verbindet uns natürlich auch nochmal ganz besonders.
Ja, durch diese beiden Bücher hast du im Prinzip das Thema Schreiben für dich entdeckt. Hier hinten haben wir ja eine riesen Kollektion. Ja. Die Ostsee spielt eine große Rolle.
Ja.
Kommen wir vielleicht da auch noch mal drauf. Das Meer verbindet uns vielleicht auch, ne? Oder? Ja. Sind wir nicht alle gerne am Meer oder am Wasser? Du auch?
Total.
Meer geht immer. Meer geht immer.
Ja, doch. Also Wind im Haar und Sand an den Fingern, das ist genial.
Ich glaube, wenn man diese Weite sieht oder diese Salzluft spürt, dann kriegt man auch den Kopf klar und hat vielleicht wieder neue Ideen und fasst vielleicht was Neues an. Bei dir sind wir vorhin stehen geblieben. Du bist also umgezogen mit deiner ganzen Familie. Wer oder wie hat denn dein komisches Talent entdeckt?
Also ich war, glaube ich, schon immer komisch.
Nein.
Manchmal vielleicht tollpatschig, aber ich habe schon immer unheimlich gern gelacht. Ja? Und habe immer mit Menschen zusammengehangen, die auch lachen konnten. Ich mag auch dieses ewige Jammern. Natürlich jammern wir auch mal, manchmal ist alles scheiße. Ne? Da muss man das auch sagen und das ist auch völlig okay. Aber grundsätzlich bin ich unverbesserlich optimistisch. Und meine damalige Nachbarin ist Coach. Und die hat gesagt, Andrea, du musst auf die Bühne. Und ich so, ja, was laberst du, ne? So, ich so, ja, ich wollte vielleicht mal Schauspielerin werden. Und die ist halt so ein Arschtreter, die uns immer wieder daran erinnert, dass dann noch schlimmer als die Evi. Und sagte so, na, dann mach das doch. Weil ich ihr sagte, na, ich könnte mir das schon vorstellen, mal so auf die Bühne eine Show zu kreieren und so. Aber das braucht ja so viel Zeit und so viel Text und überhaupt und generell. Und dann sagt sie, na ja, und ich dachte, ich habe dann 2 Jahre Ruhe. Wenn ich ihr sage, in 2 Jahren, dann lässt die mich in Ruhe. Aber Daniela lässt einen nicht in Ruhe. Ne? Und so kam es, dass sie sagte, ja, ich habe in 6 Wochen ein Sommerfest. Ich sage, ja, und da kannst du auftreten. Ich so, bist du bescheuert? Also wirklich so, ich guckte mein Handy an und sagte, die hat irgendwas genommen. Und dann, ja, und ich sage, Dann, ich habe weder eine Idee, noch einen Text, noch irgendwas. Du hast nur 6 Wochen Zeit. Und dann war meine Motivation in dem Moment so, wenn jemand anders auf ihrer Bühne steht und den Applaus bekommt, der für mich vorgesehen ist, das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte den Applaus haben. Und dann doch endlich das Leben, was ich als Inneres gespürt habe, ja, als meine Berufung. Und dann habe ich angefangen. Ich habe einen Text geschrieben, ich habe einen Workshop besucht bei Lisa Fitz, die mich ordentlich durch die Mangel genommen hat. Also was heute, in dem Moment fand ich die voll doof. Ne? Das, das weiß ich auch. Wir haben das dann auch kommuniziert. Mittlerweile sind wir total versöhnt in dem Punkt. Ne? Und ja, da fing das an.
Wie sieht denn so ein Workshop aus? Kann da jeder hingehen? Der denkt von sich, ich bin lustig, ich gehöre auf die Bühne?
Na, es war ja so ein Theater-Workshop. Mhm. Lisa macht ja viel Kabarett. Mhm. Ging darum, wie schreibt man einen Text? Wir sollten schon Texte mitbringen, den sie dann nochmal, oder den wir dann gemeinsam bearbeitet haben, erarbeitet. Was sind so Grundvoraussetzungen für Comedy, für Kabarett? Dann auf die Bühne, das zu präsentieren und sowas. Also es war so allumfassend, was man in 2 Tagen schaffen kann. Aber es waren so die ersten Grundlagen, von denen ich heute noch profitiere. Mhm. Und ja.
Ja, dann gab es die Betriebsfeier oder eine Firmenfeier und du stehst. Genau. Ich meine, der muss doch dahinter auf Grundeis gegangen sein, oder?
Wo
du
raus bist. Bin gestorben eigentlich. Ich saß Backstage, konnte die Leute alle von oben beobachten. Mhm. Das war in einem coolen Möbelhaus in Dresden und ich habe das alles so und alle stellten sich vor und mein Puls immer mehr. Ich merkte, es ging so langsam die Ende und dann die Schritte, die Treppe runter. Ich dachte, jetzt stirbst du hier. Und es ist aber bis heute so, sobald dann das Licht angeht, beziehungsweise ich das Mikro in der Hand habe, bin ich da. Mhm. Und dann ist es vergessen.
Jetzt hast du ein bestimmtes Bühnenoutfit selber überlegt oder irgendwie, wie bist du drauf gekommen?
Rot ist, also mein Programm heißt Starke Weiber dürfen mehr. Mhm. Und auf diesen Grundsatz hin haben wir überlegt, starke Weiber. Ich habe bewusst nicht Frauen genommen, sondern Weib, weil Weib ja auch so was aus dem Mittelalterlichen was darstellt. Ne? Mhm. So ein Rasseweib, ne? Das ist, die hat was zu sagen. Und die Federboa, finde ich, hat so ein bisschen was von, ja, auch ein bisschen was von Erotik, ein bisschen was Sexies. Und ich habe nur mal eine gewisse Körperfülle.
Das lenkt auch ein bisschen ab,
oder? Ja, wenn ich das in die Mitte mache, lenkt es ab. Wenn ich es breit mache, ist es nicht so schön, deswegen bin ich ja immer am Zuppeln. Nee, es hat auch für mich so ein bisschen Sexappeal auch. Also, und Rot liebe ich. Rot ist so meine Farbe, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und den Stilbruch mit den roten Turnschuhen fand ich dann auch wiederum total cool, weil das was ganz anderes ist. Ne? Oben so elegant, unten dann doch sportlich. Und das passt halt am besten auf Schwarz, weil Schwarz macht schlank.
Wie war denn dann die Reaktion vom Publikum für deinen ersten Auftritt?
Die waren mir alle wohlgesonnen. Das waren 70 Frauen.
Ach so, na gut.
Ja.
Die halten ja eh zusammen.
Und die wussten, dass das mein allererster Auftritt war, mein allererstes Mal mit einem Mikro in der Hand. Und das war gut und das hat mir Mut gemacht. Mhm. Ja, dass dann die sagten so, oh, cool, und mach das mehr. Und ich fühlte mich auch super, ja, eine Viertelstunde da stehen zu können. Und natürlich war das noch auswendig gelernt und natürlich war das noch überhaupt nicht ansatzweise so vergleichbar mit dem, was ich heute gelernt habe und kann. Das war aber trotzdem schön, so der Mut, die Überwindung, mich zu trauen.
Das ist ja der erste Schritt, also sich ein kleines Programm zu erarbeiten. Irgendwann ist es vielleicht 1,5 Stunden lang und dann hat man ja aber immer noch keine Aufträge. Man muss sich ja dann auch drehen, um vielleicht gesehen zu werden und gebucht zu werden.
Ich habe alles gemacht. Ich habe mir Flyer gemacht, die, wenn ich die heute sehe, denke so, oh mein Gott, scheißegal. Ich war auf, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Sodass viele sagen, du bist ja nur zum Frühstücken oder nur zum Mittagessen oder nur zum Abendbrot. Aber da fange ich an, mir Kontakte zu machen. Dann war mal die Oma Frieda, die Geburtstag hatte, wo ich auftreten konnte. Und ich habe auch bis noch nie mich gescheut, wie Evi schon sagte, auf Leute zuzugehen. Und so bin ich an den Kabarettisten Matthias Machwerk gekommen aus Dresden. Den habe ich einfach angeschrieben, der sich Zeit für mich genommen hat. Und der arbeitet ja mit dem, oder tritt halt sehr, sehr viel im Dresdner Comedy- und Theaterclub auf, wo dann auch die Eigentümerin, wir uns dann einfach getroffen haben. Und ja, so kam es zu einer Zusammenarbeit mit den beiden. Und die Riesenchance, dass sie mir Auftrittsmöglichkeiten in einem Comedy-Keller gegeben haben. Und so ergibt sich das. Und ich glaube, wenn
mit jedem Auftritt kriegt man dann vielleicht, sitzt jemand drin, der sagt, ach komm doch zu unserer Weihnachtsfeier und dann werden
einfach,
die Auftritte
einfach loslaufen. Und auf dem Weg, du musst nicht perfekt sein, aber auf deinem Weg zu deiner Berufung, zu dem, was du liebst, kommen dir Menschen entgegen, Dann kam die Comedy-Tour dazu, wo ich jetzt in Dresden und Leipzig die Comedy-Touren fahre. Ja, und so wurde das immer größer in den letzten 3 Jahren.
Wir schauen uns mal ein Stückchen von deinem Programm an.
Gerne. Viel Spaß.
Wo kommst du denn her, mein Guter?
Köln.
Ja, klar. Du? Ach, schon habt ihr keinen Karneval mehr, kommt da jeder um. Nach Sachsen. Weil hier ist die, hier geht's los, ne? Hier ist die Post ab, oder Mädels? Yeah! Aber wir Dresdner, wir sind ja unheimlich gastfreundschaftlich. Also, wir lieben Gäste. Und das nicht nur am Montag. Verstehst du jetzt nicht, oder? Soll ich es ihm sagen? Google einfach mal, was montags in Dresden immer so los ist. Wird nicht besser, oder? Ich erkläre euch das mal her, okay? Let's go. Naja. Also, gehört ihr zusammen? Nee. Ihr seid ganz alleine hier in Dresden? Ist aber mutig. Aber bis jetzt ist es schön hier, ne? Bis auf heute Abend. Leider. Nee, ich habe echt schon ganz, ganz viel in meinem Leben gemacht. Also vor allem Kinder. Und Kinder sind toll, solange sie klein sind. Da sind sie auch so kreativ. Irgendwann war unser Klo verstopft. Dann haben wir mal nachgeguckt und gefragt. Und dann sagt er, hey, ich will die selbstgemachten, selbstgestrickten Pullis von Omi nicht mehr anziehen. Als Eltern kann man so viel Spaß haben. Und Kinder, die sind auch so unbeschwert. Das merkst du bei der Partnerwahl. Also als ich ein kleines Mädchen war, da wollte ich immer meinen Papi heiraten. Und später denn meinen großen Bruder. Und wenn du älter wirst, dann merkst du ganz schnell, dass diese Heiratswünsche nicht mehr so gern gesehen werden. Brüderchen und Schwesterchen. Es hat ja nur noch im Märchen ein gutes Ende. Obwohl, wie ist denn das bei euch in Köln? Kinder, die sind auch so hemmungslos ehrlich. Wir waren mal spazieren und da war so ein Mann so mit Vollglatze und guckt er den an und sagt, ey Mami, guck mal, der sieht obenrum genauso aus wie Papi unten. Oder wir waren beim Arzt, der war krank und das Wartezimmer totenstille. Und mein Kind, Mami, können wir uns dieses Jahr wieder keinen Urlaub leisten? Und wenn diese Görn wieder Scheiße bauen, dann wird's auch mal sagen, ey, pass mal auf, du. Eigentlich haben wir uns nur so einen kleinen süßen Hund gewünscht.
Frau Andrea, seit 3 Jahren unterwegs schon auf den Bühnen und die werden immer größer. Also ich habe dich ja selber in der Stadthalle in Oschatz erlebt. Dein großer Traum ist ja die Dortmunder Westfalenhalle. Ja, wir wollen ja nicht kleckern, sondern klotzen. Aber ich glaube, man muss sich so große Ziele setzen und dann irgendwie langsam dorthin steuern. Aber langsam ist ja nicht, sondern du holst den richtig coolen Choreografen. Ich glaube, den von Katharina Witt, der mit ihr die großen Shows macht. Wie kommst du an die Leute ran oder wie hast du das angefasst?
Das passiert. Ne? Also ich würde auch erst mal mit der Arena hier in Leipzig vorlieb nehmen. Also
mit dem Kulturpalast in Dresden.
Ja,
oder mit dem
ich finde das Gewandhaus. Einfach ganz wichtig, Visionen zu haben. Ja? Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, die hat ja erstmal eine Vollmeise. Ne? Die kommt aus einem völlig anderen Bereich und jetzt redet die über die Arena Leipzig. Aber ich finde das für mich persönlich, also es mögen andere ganz anders sehen. Für mich ist es wichtig, so eine großen Ziele zu haben. Und wenn ich das in dem Moment ausstrahle, kommen mir auch die Menschen entgegen, die mir helfen, dorthin zu kommen. Natürlich liebe ich auch den kleinen, also in Anführungsstrichen kleinen Comedy-Keller, ne, wo 100 Leute reinpassen und wo es immer ein schönes, das ist so wie nach Hause kommen. Ich möchte aber einfach noch mehr, ich will es einfach versuchen. Ich will das ausprobieren und gucken, fühle ich mich da auch wohl. Es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten als in dieser Familie dort. Ne? Bist weiter vom Publikum weg. Aber ich will das einfach ausprobieren. Ja, und der Choreograf lief mir über den Weg. Ja. Also seine.
Und der spricht jetzt mit dir Texte durch oder zeigt dir, wie man. Nee, du singst sind, ja auch auf der Bühne.
Das sind unterschiedliche. Also, ich habe einen Regisseur, mit dem ich arbeite, mit dem arbeite ich regelmäßig. Da besprechen wir, wie ist meine Haltung hinter dem Stück? Was denke ich, was sehe ich, was bringe ich damit meinem Publikum rüber? Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das ist im Prinzip der Schauspielunterricht, den ich nie hatte. Der aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, um meine Botschaft rüberzubringen. Ja, ich kann alleine mit meiner Energie die Leute erreichen und begeistern, aber es ist viel wichtiger, dass ich auch im Kopf bleibe. Und deswegen arbeite ich da dran. Und der Choreograf ist wieder eine andere Geschichte, weil der baut die Bühnenshows auf. Der guckt, wann macht es Peng und das Glitzer fliegt vom Himmel oder wann kommt das Feuerwerk. Also das ist ja schon, ich habe da so eine... Ja, so, darf ich das sagen, so eine geile Vision im Kopf, wie das aussehen wird, wann das vom Himmel glitzert und ach, ich freue mich drauf. Und dafür ist der gemacht.
Aber jetzt hast du einen Haufen Requisiten dabei. Deine Federbohr hast du schon erklärt. Das hier ist ja bei 40 Grad auch nicht allzu verkehrt.
Oder? Na, weniger bei 40 Grad. Also ich bin ja Brillenträger und die Brille liegt so doller auf den auf meinen Wangen. Und wenn dann die Scheinwerfer strahlen und mir wird warm, ich schwitze, dann läuft die an. Also muss ich da stehen und halt wedeln. Außerdem ist es ja auch wieder so ein bisschen dievenhaft.
Man steht auch gleich so, mal gerade.
Ja, du stehst hier, ganz anders.
Falls keiner, wenn einer nicht lachen sollte oder nicht weiß, wann er applaudiert, gibt es bei dir diese... Normalerweise beim Fernsehen gibt es dann so, gibt's dann so
der Hintergrund war eigentlich der, weil ich immer wieder jemanden brauche, der mir meine Lieder einspielt oder die Background-Sachen. Und wenn der mal pennt oder das nicht mitbekommen hat, dann mache ich diesen hier, hast du wieder einen Lacher. Und das ist so, ja, das ist schon so alt, aber immer wieder so schön. Ne, mein Ton.
Ja, ja. Dann hast du hier deinen ganzen Koffer mit, deinen Requisitenkoffer.
Ich assistiere.
Guck mal, wie klein das mal aussieht. Das ist?
Das ist mein... Das ist einfach...
Das nimmt ja gar kein Ende hier. Ich meine.
Naja, das sind so meine Merchandise-Sachen. Aha. Damit steht jeder weiß...
Starke
das
ist, Weiber dürfen mehr.
Genau, der Frosch, der auch im Hintergrund zu sehen ist. Ja, ich bin Frau Andrea und das ist mein Herr Mann.
Aha.
Und vielleicht haben wir Glück und es wird irgendwann mal ein schöner Prinz.
Naja, manchmal muss man viele Frösche küssen.
Dann habe ich das hier, sitzt ja auch noch lustig, das fand ich so cool, weil ich ja...
Jane Fonda?
Naja, vom Sport mehr rede, als es selber tue. Also ziehe ich mir das dann auf der Bühne einfach an und erzähle dann über Sport. Und falls ich schwitze, habe ich hier meinen Tupf. Also es ist einfach lustig.
Ja.
Dann habe ich, genau, ein Schlüsselband für meine Fans. Und was ich ganz cool finde... Ja, also was es mit diesem Gummihandschuh zu tun hat, das erzähle ich euch in der Show. Das verraten wir mal noch nicht, weil das ist...
Okay.
Ja, da lasst mal einfach eure Fantasie... Also es hat
dafür ist es
nichts
so
mit Gartenarbeit zu tun.
Na? So, hier haben wir noch die coole Lederbraut. Ach so.
Genau, ja. Meine Lederjacke. Ich liebe die.
Oh, zieh doch mal über.
Ja, ja. Aber zu der Lederjacke, die gibt es natürlich nicht.
Gibt es noch einen kleinen
genau.
Fiffi?
Ich erzähle darüber, was ich für verschiedenste Männer in meinem Leben schon hatte. Ja, also über diesen schleimigen Frankie, der so der totale Matsch-Typ war. Und der Dieter, ne? Der Dieter. Und zum Schluss rede ich eigentlich über den Jeremy Jerome, der mich mal überfallen hat. Ja, und schimpfe im Prinzip über die ganzen Männertypen, dass sie eigentlich alle doof sind. Und... mache mich extra schick für die Männer. Du siehst, ich habe die Haare schön.
Strähne, ja.
Ja. Mhm. Geht es so? Und singe dann mit einem ähnlichen Lied von Tina Turner, Der Rest, also Simply the Best, singe ich darüber, dass für mich immer nur der Rest überbleibt.
Was ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat.
Nein, aber ich, ja, weißt du, ich habe so einen Mann, der einen Bettschuh-Tick hat und einer, der ist dick und fett und dafür schlecht im Bett. Und zum Schluss stehe ich da und bin versöhnt mit der Männerschaft und sage... Ich nehme auch den Rest.
Ich nehme auch den Rest.
Genau.
Also, okay.
Ach, scheißegal. Ich nehme auch den Rest. Und das ist so. Ich mache mich halt in meinem ganzen...
Meine Haare noch?
Ja. Bin ja nicht alt.
Weißt du, an wen du mich total erinnerst jetzt so? An Hella von Sinn.
Ja.
Gibt's eigentlich so... Ich habe bei der Show, wo ich geguckt habe, habe ich gedacht, naja, da ist so ein bisschen Helga Hahnemann drin. Da ist so ein bisschen drin Cindy aus Marzahn. Aber jetzt, wenn ich dich so mit Lilia voll Hella von Sinn... Gibt's für dich Vorbilder oder so Comedian, wo du sagst, bah, die finde ich stark oder da?
Ja, aber der ist männlich.
Na und?
Also meine Vorbilder so im Allgemeinen sind zum einen Dieter Bohlen und auch Helene Fischer.
Ich habe mit Comedy so gar nichts zu tun.
Nein, gleichwohl der Dieter Bohlen doch schon mal in seiner
Moderation. Er hat eine lustige Order.
Ne? Aber sehr zynisch, ja doch.
Ich finde die einfach in ihrer Art der Disziplin hochinteressant. Hm. Na, Helene Fischer, die übrigens auch schon im Zentralgasthof bei Böhler gespielt hat, wo ich meine Premiere hatte. Yes, wir saßen auf demselben Sofa. bewundere ich für ihre Konsequenz, für ihre Zielstrebigkeit, für ihren Fokus, was die in den letzten 10 Jahren auf die Beine gestellt hat. Die Leute mögen sie oder mögen sie nicht, das ist mir völlig egal. Ich finde sie großartig, wie sie es schafft, die Menschen zu entertainen. Und Dieter Bohlen ist mir dahingehend ein Vorbild, weil er so oft auf die Fresse gekriegt hat. Weiß ich nicht, wie viel 100 Demo-Kassetten er verschickt hat, bis endlich irgendjemand sagte, ich glaube an dich und du kannst hier bei mir anfangen. Und das macht mir immer wieder Mut. Und als Comedian ist mir ein sehr, sehr großes Vorbild der Ralf Schmitz.
Ja,
dieses kleine Flumi-Männchen, der wie so ein Going, Going, Going in Red Bull gefallener Mensch über die Bühne rottet. Der macht mich eben schwach. Der ist so großartig in seiner Art der Improvisation. Und das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr liebe. Also es gibt ja Kollegen, die das auf den Tod nicht leiden können, wenn irgendjemand dazwischen quatscht. Ich mag das.
Wenn man dann die Fähigkeit hat, schlagfertig zu reagieren, ist das natürlich echt toll.
Das liebe ich. Ja. Und das hat der Ralf ja perfektioniert. Sein ganzes Programm ist irgendwo eine Improvisation. Und das finde ich großartig. Da kann ich noch viel von lernen.
Super. Ja, jetzt fehlt eigentlich noch von dir dein Buch, oder?
Mein Buch. Ich bin jetzt nicht so der Schreibfan. Ich habe mir meinen Text auch mit dem Matthias Machwerk haben wir zusammengeschrieben. Ich weiß, jetzt kommt gleich die Evi und sagt, ich sage immer, das Schreiben ist noch nicht. Ist es so recht, wenn ich sage noch nicht? Meine Kernkompetenz. Also das ist, ich habe auch da einen Workshop besucht und es fällt mir...
Darf ich mal kurz
dir hier? Ich lasse Federn, ja.
Ja, wo sind die Federbohrer?
Die habe ich jetzt kurz abgenommen. Auf Dauer kratzt die, muss ich echt sagen. Auf Dauer ist das so, diese Federn, die sind so... Egal, ich muss mir mal einen aus Straußenfedern machen oder so, die ist ein bisschen... Aber diese... egal. ich schreibe auch eigene Texte, gerade wenn ich jetzt so in kurzen Shows, in Mixshows spiele, dann habe ich meine eigenen Texte jetzt von dem Programm losgekoppelt. Jetzt kommt Evi hat mich im Auto schon. Ich soll das noch viel mehr machen, aber gerade so die Improvisation, das ist etwas, was mir auch total liegt.
Ja, aber ich denke, deine Geschichte, die gehört auch ins Buch.
Okay. Ja, da sage ich wieder, da kann ich noch ein bisschen was erleben, da möchte ich noch ein bisschen weiter sein, um das wirklich
als. Wenn dann die Dortmunder Westfalenhalle abgehakt ist, dann.
Genau, dann verspreche ich dir, schreibe ich ein Buch. Vielleicht,
nehme ich jetzt aber
vielleicht mache ich das, da hat mir eine nette Kollegin, ne, die mir mal empfohlen, nimm doch deine Lieder auf.
Ja.
Mal sehen, vielleicht folge ich dir
dort. Vielleicht Musik erstmal noch ein bisschen ausbauen im Programm.
Mal schauen, ich bin da noch offen. Ich habe vor, die Geige mehr reinzunehmen oder überhaupt reinzunehmen in mein Programm.
Und ja, vielleicht ein eigenes Instrument noch spielen auf der Bühne.
Kann ich ja. Mhm. Ne, und das war zum Beispiel der Choreograf, der sagte, ey, geil, muss mit rein. Und da haben wir so eine coole Idee entwickelt. Und
wie spielst du David Garrett?
Ja, mindestens. Wenn ich noch dreimal übe, dann habe ich den. Ja. Aber vielleicht spielt der mal meine Vorgruppe oder so.
Ja, möglich.
Da würde ich durchaus auch kommen. Ja.
Also du hast immer einen Platz hinten im VIP-Bereich frei.
Ja, bei Evi haben wir vorhin angehalten mit den Ostseeromanen. Davon sind jetzt wie viele schon
Also insgesamt sind es jetzt 4 Ostseeromane. Und das allererste Buch war Neuanfang auf Italienisch, eine Liebesgeschichte, die am Gardasee spielt. Damit hat alles angefangen im Romansektor, sage ich jetzt
mal. Weil du gerne in Italien bist oder wie kam das?
Ach, wir lieben den Gardasee. Und wir sind da immer in so eine ganz kleine Wohnung gefahren mit Blick über den ganzen Gardasee. Und da ist irgendwo so ein, wir lieben Italien, wir lieben die Menschen, wir lieben das Essen und diese ganze Lebensart, diese Farben, diesen Duft, diesen Geruch. Und das habe ich alles versucht in ein Buch zu packen. Und daraus ist halt Neuanfang auf Italienisch entstanden.
Und danach kamen die Ostsee-Romane.
Genau.
Und die gehen ja wie geschnitten Brot. Also ich hätte jetzt so gedacht, okay, verkauft sich vielleicht gut da oben. Wenn die Leute Urlaub machen, nehmen sie noch so einen kleinen Roman mit an den Strand. Aber das muss ja viral wohl deutschlandweit laufen.
Oder? Na, ich
55.000 in 2 Jahren verkauften Büchern, das
ist schon ordentlich. Sehr viel, bin ich auch sehr stolz auf mich. Ich glaube, es ist so gewesen, ich habe ja schon beim allerersten Buch für mich eine ganz klare Zielgruppe gehabt. Und meine Zielgruppe sind Frauen um die 40 plus minus. Hm. Eine Frau, die vielleicht den ganzen Tag irgendwo im Supermarkt an der Kasse sitzt, abends nach Hause kommt, dann ihren Mann noch hat, ne, und die Kinder und was weiß ich alles. Ne? Und dann einfach sich vielleicht mit einem Glas Wein in ihre Badewanne legt und sich sagt, okay, jetzt will ich für eine Buchlänge irgendwo hin verreisen. Hm. Ja, und wo ich das allererste Buch damals geschrieben habe, war der Verlag erstmal gar nicht so begeistert, weil die sagten, naja, so Frauen um die 40. Und ich habe aber festgestellt, das ist eine unheimliche große Zielgruppe. Hm. Und nach dem Italien kam mir irgendwo so dann gleich der Gedanke, Ostsee ist genauso ein Sehnsuchtsort, wo unheimlich viele Leute sagen, boah, wenn ich am Meer bin, da geht's mir gut. Hm. Dieses Wellenrauschen, diese Weite, der Sand unter den Füßen. Hm. Ja, und da habe ich halt das allererste Ostseebuch geschrieben und das kam noch besser an wie Italien. Und da bin ich dann halt an der Ostsee geblieben, weil ja, an der Ostsee geht es mir gut. Ostsee gehört meine ganze Liebe und die Zuschriften meiner Leserin, die geben mir irgendwie recht.
Aber auch bei dir muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass du bekannt wirst, dass deine Bücher, dass man überhaupt weiß, dass es dich gibt, weil es schreiben ganz, ganz viele Autoren. Wie hast du das gemacht? Du machst also auch alles selber.
Naja, ich habe das allererste Buch, da gab es damals so eine Seite, da konnte man sein Manuskript im Internet einstellen. Mhm. Und da hatte mein Mann gesagt, na mach das doch mal, stell das doch mal dort ein. Und dann wirst du ja sehen, es meldet sich vielleicht jemand.
Der ist so unbefangen.
Und ich, und der geht das so ganz... Ne? Mhm. Und ich so, da meldet sich sowieso keiner. Ich sag, guck doch mal, wie viele Bücher es gibt. Und nee, und das bringt nichts. Mhm. Und dann habe ich eigentlich mehr so als Trotz das dort eingestellt, um ihm zu beweisen, du wirst sehen, es wird sich keiner melden. Mhm. Und guck am nächsten Tag, und da hatte ich Zuschriften von 3 Verlagen und von 2 Literaturagenturen. Mhm. Und darunter war halt eine Ullstein-Tochter, Forever Ullstein. Also, und dafür habe ich mich dann entschieden. Und ich glaube, das war ein Glücksfall, weil die haben mir natürlich für dieses allererste Buch erstmal zu einem gewissen Bekanntheitsgrad verholfen. Mhm. Ne? Der Rest ist letzten Endes eine Fleißarbeit. Ja, also man muss sehr, wie man so schön sagt, immer Social Media unterwegs sein. Mhm. Man muss mit den Lesern interagieren auf Facebook. Man muss Gewinnspiele veranstalten. Man muss die Leser auch in gewisser Weise, das habe ich am Anfang vollkommen unterschätzt, am eigenen Leben teilhaben lassen, in so einem gewissen Rahmen. Ja, also wenn ich zum Beispiel an der Ostsee bin, wir fahren immer im Januar für eine Woche an die Ostsee mit Mann und Hund. Mhm. Und wenn ich da irgendwas poste von Strandspaziergängen, dann kriege ich Likes in für mich astronomischen Höhen, wo ich denke, das ist Wahnsinn. Aber die Menschen interessiert das, weil die merken, ach, wie toll, die kommt so authentisch rüber. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, authentisch zu bleiben. Ja.
Das ist
und ich denke einfach... dann spricht sich das rum. Das ist dann auch wie so eine Mundpropaganda. Natürlich tragen wahrscheinlich auch die ganzen Buchplattformen in gewisser Weise auch mit dazu bei. Mal sind sie hilfreich, mal behindern sie einen, auch je nachdem. Und dann hat sich das so entwickelt. Wie genau, kann ich eigentlich selber manchmal nicht sagen.
Und bei dir verkaufen sich die Bücher ja mehr über E-Books, ne? Das ist ja so der Trend. Mhm.
Also ich muss sagen, der allererste Vertrag, der mir damals angeboten wurde für das Italienbuch, nur für das E-Book. Mhm. Großes Drama. Ich das erzählt meinen Mädels. Mhm. Kein Taschenbuch, nur E-Book. Mhm. Mache ich nicht.
Ich
auf keinen Fall, habe ich gesagt.
Und dann haben wir nur nach dem Verlag gefragt. Dann haben wir gesagt, bist du eigentlich nur.
Und
das war, ich sehe dich da noch sitzen.
Dann habe ich auch wieder meinen Mann, der gesagt hat, mach das doch mal. Ich bin so eine Buchleserin, ich brauche immer Papier. Aber er hat auch gesagt, du weißt doch gar nicht, wie viele Leute E-Books lesen. Und ich habe das total unterschätzt. Also wenn ich mal so schaue, meine Verkaufszahlen und das mal so aufteilen müsste, also das sind ungefähr 80% E-Books und 20% sind es dann wirklich die Taschenbücher, das gedruckte Buch.
Krass, ne?
Das ist so
gut zu wissen.
Für definitiv.
Ganz wichtig. Wird das ja meistens komplett angeboten.
Richtig, ja. Aber es ist wirklich, also jeder Autor, der jetzt sagt, ich muss das einfach unbedingt. Manchmal ist es auch so eine Ego-Frage, ja, wo man sagt, ach, dieses gedruckte Buch, ich muss das haben. Mhm. Im Grunde macht man es dann aber meistens nur für sich selber. Mhm. Den Leser, also viele Leser, die kaufen sich ein E-Book und gut.
Ja, muss man echt da einfach mehr Bücher mitnehmen kann im Urlaub.
Mit so definitiv, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich denke trotzdem, das Taschenbuch wird nie aussterben. Buchhandlungen werden nie aussterben. Ja, aber das E-Book ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen.
Ich würde hier zum Schluss mit euch noch eine kleine Schnellfragerunde machen. So im Wechsel am besten. Los geht's. Also kurze Frage, kurze Antwort. Vielleicht wird es auch eine längere. Mal sehen. Was tust du am liebsten, wenn du einen Tag frei hast?
Da verbringe ich am liebsten Zeit mit meinem Mann, mit meinem Hund, mit Tochter oder Enkelin. Und spazieren gehen, mit den Kindern spielen, einfach einen schönen Tag verbringen und sich so auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren.
Mhm. Wo hättest du gern deinen Zweitwohnsitz?
In Namibia.
Ach.
Ja. Ich bin totaler Fan von Namibia. Die Weite von diesem Land, die Schönheit, die anderen Farben, die Tiere. Mhm. Namibia. Das kommt aus tiefstem Herzen.
Was können Männer von uns Frauen lernen?
Gefühle zuzulassen. Mhm. Positives Denken manchmal auch so ein Stück weit. Mhm. Über den Tellerrand schauen. Weil ich mache oft so die Erfahrung, wenn ich auch so über meine Vision spreche, so Bestseller-Autoren, da gibt es zwar auch Frauen, die sagen, nie im Leben, aber viele Männer, die sagen, ach du großer Gott. Ich glaube, das können Männer so Träume haben. So, ne? Also so, die dann einfach sagen, ja, irgendwie mein Leben ist mit 40 schon, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Dann eben noch so einen Traum zu haben, irgendwas. Also ich glaube das.
Mhm. Welchen guten Rat gibst du deinen Kindern mit auf den Weg?
Dass sie immer an sich glauben sollen. Und wenn sie etwas wirklich wollen, dann sollen sie das tun. Scheißegal, was andere sagen. Auch wenn es uns nicht gefällt als Eltern, sie sollen einfach tun, was sie wollen und was aus ihnen herauskommt.
Mhm. Welches Fach in der Schule hast du am meisten geschwänzt?
Geschwänzt eigentlich nicht. Wenn ich es gekonnt hätte, dann Sport.
Okay. Wenn du einen Tag lang Bundeskanzlerin wärst, was würdest du sofort durchsetzen?
Ach, du Heimatland. Es gibt so viele Dinge, wo ich denke, es ist wichtig wäre, anzusetzen. Ich denke, ich würde in den Kindergärten anfangen, die Kinder zu stärken, ihre Dinge machen zu dürfen und nicht Dinge machen zu müssen, weil es die Gesellschaft will, weil es so normal ist, weil es so gewollt ist, sondern würde die Menschen stärken, ihre Individualität zu leben. Mhm.
Wo würdest du gerne mal mit der Abrissbirne auftauchen?
Mit der Abrissbirne? Gibt's bei so manchen Projekten, wenn ich so durch die Straßen fahre, mitunter so moderne Bauten, gerade auch in Dresden, wenn ich mir so den neu gestalteten Postplatz anschaue, ich glaube, da würde ich gerne mal so...
Zufällig.
Ja, mal so ganz zufällig mal so Schwung holen. Ja.
Mhm. Okay. Worauf könntest du am leichtesten verzichten? Die Kaffeemaschine, das Handy, das Auto oder der Ehemann?
Boah, jetzt muss ich halt diplomatisch irgendwie auch in gewisser Form sein. Und die Kaffeemaschine.
Okay, den kann man ja auch mal anders trinken. Ja, sehr schön. Womit kann man dich eher glücklich machen? Mit einem Candlelight-Dinner beim Sonnenuntergang? Einem Ausflug mit der Harley zum Bikertreffen? Oder mit selbstgemachten Pralinen und einem selbstgepflückten Wiesenblumenstrauß?
Die Frage hätte ich gerne beantwortet.
Eine Mischung aus ersterem und letzterem.
Was war das Erste? Also das Candlelight-Dinner mit dem Wiesenblumenstrauß.
Ja, genau. Ja, ja.
Also doch schon nobel, aber so ein bisschen was Persönliches.
Die Harley muss jetzt, wobei die, und mit der Harley mich dann abholen. Also eine Mischung aus allen.
Ja, wenn, dann wollen wir alles.
Ja, wenn, dann richtig gleich. Genau. Nicht kleindenken, großdenken.
Genau. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Großdenken, große, starke Frauen hier am Tisch. Danke, dass ihr da wart. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal bei Kaffee Plus.
Danke für den leckeren Kaffee.
Jetzt ist er alle.
Und galt.